Lieber Thomas, lieber Walter, meine sehr geehrten Damen und Herren und auch liebe Familienangehörige, Zukunftsaussichten und Ausbildungsperspektiven ist ein Punkt dieses Themas. Ich bin der letzte Redner, Sie haben schon viel gehört. Ich werde auch ein bisschen Uga-Uga machen und sagen, was die Radiologen sozusagen zu bieten haben. Ich werde ein bisschen über europäische Gedanken sprechen. Ich werde selbst ein paar Gedanken beisteuern und ich werde versuchen, diese Probleme ein bisschen aus radiologischer Sicht zu betreuen oder zu beleuchten. Ein Teil dieser Geschichten habe ich schon die Ehre und das Vergnügen gehabt, anlässlich der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin in Linz heuer im kalten Jänner erzählen zu dürfen. Mittlerweile ist dieses White Paper on Multimodality Imaging von der ESR und EANM kein Draft mehr, sondern wirklich ein White Paper. Und letztendlich sind hier zusammengefasst ein paar Gedanken auf europäischem Niveau, die, glaube ich, in einer gewissen Übertragung in die tägliche Praxis und eine Adaptierung in das soziale, gesundheitspolitische und menschliche Umfeld des jeweiligen Landes gut vertragen würden. Klar ist, und das ist schon gesagt worden, PET-CT, SPECT-CT, das ist eine optimale gemeinsame Registrierung, räumliche Zuordnung, metabolische Aktivität, Schwächungskorrektur oder ist das jetzt schon eine diagnostische Untersuchung, das sind die Punkte, um die es hier geht. Es ist auch heute schon gesagt worden und deswegen halte ich mich hier kurz, was sind die wesentlichen Indikationen für diese multimodale Bildgebung, vor allem in der Onkologie, in der Neurologie, Herz-Gefäßerkrankheiten, Herzfunktion und andere in der Infektionsdiagnostik. Das ist, glaube ich, heute schon bekannt und es geht letztlich darum, Ihnen jetzt auch zu sagen, wo liegt eigentlich die Zukunft der radiologisch bildgebenden Diagnostik? Nun, wir verstecken uns immer ein bisschen zu Unrecht, denke ich, hinter unserer Geräteentwicklung. Multidetektor-CT und nennen Sie mir irgendein Akronym zu einem MR-Präfix, das sind so die Dinge, die technisch eine Rolle spielen und natürlich sind wir stolz auf interventionelle Methoden, die es vor einigen Jahren noch nicht gegeben hat. Wir sind zunehmend seltener, aber doch mit neuen Kontrastmitteln konfrontiert. Wir machen uns, und das ist, glaube ich, auch neu, nachdem wir das Schleppen von Bariumkübeln im Keller von Röntgeninstituten oder Krankenhäusern eher aufgeben, auch Gedanken über funktionelle Bildgebung, über Herzfunktion, Hirnfunktion und Gelenkfunktion. Und letztendlich sage ich es auch, das Schlagwort funktionelle oder molekulare Bildgebung von Weisleder formuliert, in vivo Bestimmung und Messung biologischer Prozesse auf zellulären und molekularen Niveau. Sie wissen aber genauso gut wie ich, molekulare Bildgebung, wir Radiologen betreiben molekulare Küche daheim und wenn man jetzt Image Fusion nimmt, dann ist das Fusion Cooking sozusagen ein bisschen Curry auf den Schweinsbraten vielen Radiologen näher, als dass sie sich wirklich mit diesen Methoden in ihrem derzeitig radiologisch-klinischen Umfeld beschäftigen. Vielleicht noch ein Hintergrund, wo steht auf europäischem Niveau derzeit die Ausbildung zum Facharzt für Radiologie? Und das ist ziemlich genau durch die ESR und EAR, es gibt jetzt nur mehr die European Society of Radiology, definiert, wo wir von den Modalitäten schon seit vielen Jahren weggegangen sind. Das heißt, es gibt keine Ausbildung, wenn Sie so wollen, in CT und auch keine in Ultraschall und auch keine in Angiografie, sondern wir versuchen, und das hat sich in Österreich auch sehr bewährt, ein strukturiertes Ausbildungsprogramm in diesen 10 radiologischen Subspezialitäten zu liefern und zu absolvieren. Auch in der einzelnen Ausbildung, in der vertieften Ausbildung wird das eben auf diesem Gebiet angedacht. Das bedeutet auf der anderen Seite, die radiologische Ausbildung ist derzeit geplant 3 und 2 Jahre. Sie ist in Österreich in dieser Form noch nicht umgesetzt, aber sie dauert auch hier 5 Jahre. Wir glauben nicht, dass eine modalitätenspezifische Ausbildung das Maß aller Dinge ist, sondern versuchen eben diese 10 Subspezialitäten abzubilden und wir spiegeln das auch schon derzeit wieder in der Facharztprüfung zum Facharzt für medizinische Radiologie, wobei wir diese 10 Subspezialitäten in einem sehr aufwendigen, ganztägigen Verfahren prüfen, neben den physikalischen Grundlagen, dem Strahlenschutz. Das heißt, es gibt keine Prüfung in CT, aber es gibt sehr wohl eine Prüfung in Thoraxradiologie. Wo sind wir positioniert in Österreich? Die Daten sind alt, aber sie sind gut. Sie wissen, Österreich zählt zu den 3 Ländern mit der besten radiologischen Versorgung weltweit. Und man kann darauf stolz sein. Man kann sagen, man hat ja sehr viel Geld für diagnostische Verfahren hinaus. Wir leben ein bisschen länger jetzt als die Briten, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Wir sind ungefähr 800 Radiologen, von denen sind über 200 in Ausbildung. Wir haben sehr viele CT-Untersuchungen, wir haben sehr viele MR-Untersuchungen. Ich glaube, Sie können diese erste Austria Pulse hier gut verfolgen. Also die Zahlen ungefähr 900 Radiologinnen, circa 200 in Ausbildung, circa 50% im Spital, 50%iger Frauenanteil, zumindest an den Abteilungen, die ich jetzt näher kenne. Wir sind 208 niedergelassene Radiologinnen mit einem Kassenvertrag. Es gibt 100 CT-MR-Institute, 238 CT-Geräte und ungefähr so um die 140 MR-Geräte derzeit in Österreich. Sie werden sagen, das kostet entsetzlich viel Geld. Werden wir wirklich so gesund? Ist das alles notwendig? Letztendlich ist das, glaube ich, eine Geschichte, dass man trotzdem in Österreich mehrere Tage auf einen MR warten kann und dass es trotzdem Engpässe nach Schwerpunktkrankenhäusern gibt, was die Versorgung betrifft und dass wir dann natürlich aufgefordert sind, mit diesen Ressourcen weiterhin sinnvoll umzugehen. Die Verantwortung und das Selbstbild der Radiologen, glaube ich, hat in den letzten Jahren einen Wandel erfahren und ich bin auch einer, der das eigentlich weiter treiben möchte und auch aus einer klinischen Ausbildung kommt. Ich sehe mich als Arzt, als klinisches Fach. Meine Tätigkeit ist für mich unmittelbar am Patienten. Ich freue mich, dass es auch therapeutische Maßnahmen gibt. Und Walter Ruby hat das vor einigen Jahren im Rahmen der ÖRG definiert. Wir sehen uns als klinisch gleichverantwortlicher Doktor neben dem, der das Bett führt oder den Patienten im Bett führt oder den Patienten in der Ambulanz führt. Dass das nicht immer so gelebt wird, tut uns manchmal leid. Es ist nicht immer gut für den Patienten. Aber ich glaube, es setzt sich eine neue Generation von Radiologinnen und Radiologen hier durch, die das mit der Muttermilch der Radiologie bereits bis aufgenommen oder aufgesaugt bekommen. Was sind die Probleme? Und ich möchte jetzt auch da nicht so im Detail gehen, es ist schon angesprochen worden. Wir haben Sorgen, dass die Qualität der durchgeführten CT bei PET und natürlich auch bei SPECT nicht so toll ist. Wir haben darüber schon vom Anton Staudenherz gehört. Es ist ein ungelöstes Problem der pathologischen Veränderungen der CT außerhalb der Fragestellungen. Jeder Dritte, der hier sitzt von Ihnen, hat einen oder mehrere Nebenbefunde bei einer CT des Abdomens oder Thorax, von denen der Großteil keine Rolle spielt, aber Ihnen Sorgen machen kann. Das beginnt beim zufällig entdeckten Gallen und endet beim zufällig entdeckten Nierenzellkarzinom. Die CT-Qualität geht aber, und dieser Trend ist vorhersehbar, in Richtung einer vollen diagnostischen Computertomographie. Die Wahl der Untersuchungsparameter, und ich bin dem Anton sehr dankbar, dass er den Strahlenschutz, der nicht nur bei Kindern, sondern bei allen Patienten eine Rolle spielt, hier ganz besonders angesprochen hat. Und es geht letztlich darum, dass das auch eine zusätzliche Leistung ist. Und ich freue mich, dass es seit vielen Jahren mit der nuklearmedizinischen Abteilung im Wilhelminenspital auch noch aus der Zeit aus dem OWS heraus eine sehr gute Kooperation gibt. Fusion von CT- und PET-Daten zum Wohle der Patienten mit Bronchuskarzinom ist eine wahnsinnig zeitaufwendige Methode, die viel Energie und Einsatz kostet und dann belohnt wird, wenn man weiß, dass man den Patienten zum Beispiel vor einer Operation bewahrt hat, die ihm nicht geholfen hätte. Futile Surgery to Prevent, das sind so die wichtigen Punkte. Die Fragen sind auch schon gestellt worden, wer befundet denn was, wer ist dafür verantwortlich? Letztendlich, wer ist auch für die Daten verantwortlich? Nun, die Europäische Gesellschaft für Nuklearmedizin und die Europäische Gesellschaft für Radiologie hat sich Gedanken darüber gemacht und drei Möglichkeiten hier skizziert, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das eine ist irgendwie sozusagen der ökonomische und menschliche Super-GAU, komplette Ausbildung in Nuklearmedizin und Radiologie. Das bedeutet dann circa 9 bis 10 Jahre Ausbildung, ein optimales Wissen in Radiologie, Nuklearmedizin und in beiden Methoden. Wir wissen aber, dass die Ausbildungsinhalte, die bei überwiegender Tätigkeit in multimodaler Bildgebung hier vermittelt werden, eigentlich keine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass jemand, der sich mit multimodaler Bildgebung beschäftigt und sie hauptberuflich ausübt, der sein wird, der gleichzeitig einen Stent kraft oder der sein wird, der gleichzeitig auf nuklearmedizinischem Gebiet vielleicht jetzt die Schilddrüse behandeln wird. Die zweite Alternative, die hier so mittelfristig angeboten wird, die Zusatzausbildung im anderen Fach. Gefordert wird hier eine breite, nicht genau definierte Ausbildung im anderen Fach, dezidiert aber sicherlich nicht in einer Technik wie CT oder MR oder PET. Was hier schon definiert ist, ist das, was ich schon gesagt habe. Man denkt ja daran, sicher nicht sozusagen extreme Spezialisierungen des jeweiligen Faches zu vermitteln. Man denkt hier daran, dass die Radiologie 3 Jahre eine Basisausbildung hat und ähnlich die Nuklearmedizin. Und dann soll es 2 Jahre geben, in denen man sowohl das eine und das andere macht und peng, dann gibt es ein 6. Jahr, 1 Jahr sozusagen Gegenfach, das nur dem anderen Fach gewidmet wird. 6 Jahre, eine durchaus vernünftig mir erscheinende Ausbildung, in der man befähigt ist, multimodale Bildgebung von beiden Seiten her als Alleinverantwortlicher zu tun. Und letztendlich eine integrierte Ausbildung, das bedeutet, man macht sich Sorgen oder man macht sich Gedanken über, wie gehe ich es jetzt überhaupt an, ein gemeinsames Programm für multimodale Bildgebung. Hier sind schon einige Ausbildungsinhalte, wenn Sie wollen, vorgegeben, Anatomie, Biologie, Genetik, Physiologie, physikalische Grundlagen und selbstverständlich Sicherheitsaspekte. Das ist ein ziemlich vager Punkt, aber geht halt davon aus, dass man hier vielleicht nicht 6 Jahre, sondern sowas Ähnliches wie einen Facharzt hier multinodale Bildgebung kreieren will, was vielleicht dann auch wieder sozusagen neben dem Nuklearmediziner, dem Radiologen, der dritte Spezialist ist, der sich um die Gerätezeit und den Patienten streiten könnte. Was machen wir denn bis dahin? Nun, der Punkt, der hier angesprochen ist, den ich rot skizziert habe, ist, es muss uns klar sein, und ich glaube, das ist, wenn man das einmal erlebt und gemacht hat, dass man sozusagen diese Kompetenz nicht dadurch erwerben kann, dass man einfach ein paar Untersuchungen des anderen Faches macht, das heißt so 2 Monate hinrotiert und schaut ein bisschen zu, wie das funktioniert, und dann ist man sozusagen befähigt und kennt sich gut aus in multimodaler Bildgebung. Ich glaube, von diesem Gedanken müssen wir uns ein bisschen lösen. Was machen wir aber, bis es dazu kommt, dass entweder die Fachgesellschaften oder die Ärztekammer oder eine Kombination dieser oder unser Gesetzgeber, das Ministerium, vorschreibt, was machen wir denn bis dahin? Nun, da ist auch ziemlich klar, der Nuklearmediziner befundet den nuklearmedizinischen Teil, der Radiologe befundet den CT-Teil. So ähnlich ist das heute schon mehrfach skizziert worden. Und letztendlich die Konsultation dieser beiden Spezialistinnen oder Spezialisten ergibt dann die finale Diagnostik. Die haben wir dann, aber wir wissen noch nicht, wer sie schreibt, habe ich heute schon gehört. So einfach ist das natürlich auch nicht, weil der Vorteil dieser Methode ist natürlich eine wahrscheinlich, sage ich einmal, ein bisschen skeptisch hohe Befundqualität, die vermutlich vom Engagement, vom guten Willen, den Kenntnissen und Fertigkeiten der Beteiligten abdürfen dürfte. Der Nachteil, und auch das hat, glaube ich, Anton Stadenherz und manche Vorredner schon angesprochen, es bedarf einer hohen Personalressource, einer komplexen Organisationsform, und ich glaube, sehr viel guten Willen aller Beteiligten, um das in einer sehr guten Qualität durchführen zu können. Ich wage aber zu sagen, man wird dadurch belohnt und es wird dann für mich jetzt an dieser Möglichkeit kein Weg vorbeiführen, weil sowohl PET oder SPECT, aber auch Multidetektor CT, möglicherweise in naher Zukunft MR, äußerst komplexe und immer schwieriger werdende Verfahren sind, die wir wirklich gut und beherrschen müssen. Sie haben schon gehört, und Anton hat das gesagt, was ist der nuklearmedizinische Teil? Und ich möchte nun sagen, wofür, glaube ich, ist denn der Radiologe in diesem Spiel verantwortlich? Nun, ich glaube, wir tragen eine Teilverantwortung bei so einer Fusionsuntersuchung in der Indikationsstellung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und letztendlich auch in der Auswahl der Parameter, in der Rechtfertigung nach dem Strahlenschutzgesetz. Wie viel Strahlenbelastung setze ich in der CT ein? Will ich ein schönes Bild? Ich glaube übrigens, dass der Munch gestohlen ist und nicht mehr im Museum hängt. Will ich ein diagnostisches Bild oder will ich nur eine CT mit niedrigster Dosis, die lediglich der Akquisition der Strahlungsparameter gilt? Die Verantwortung für das CT-Untersuchungsprotokoll, und Sie wissen, wir werden jetzt auch im Wilhelminenspital viele Diskussionen führen, was ist ein optimales CT-Protokoll mit einem 4-Zeiler, 6-Zeiler, 16, 64-Zeiler in einer Fragestellung. Hier gibt es durchaus unter Radiologen, die sich gut auskennen, unterschiedliche Meinungen und es gibt sozusagen keine allgemeingültige Wahrheit. Und die Kontrastmittelgabe ist ein zweites Kapitel, das zweifellos in der Verantwortung des Radiologen liegt. Was geschieht mit der Nachbearbeitung der CT-Daten? Sie haben ja tolle multiplanare Rekonstruktionen gesehen, die häufig nett ausschauen, aber nicht wirklich das Gelbe vom diagnostischen Ei sind. Wer interpretiert, wer befundet und wer schreibt und letztendlich, wer spricht die Empfehlung aus für weitere führende Maßnahmen? Sollen wir hineinschreiben, dass hier eine Bronchoskopie notwendig ist oder die Biopsie oder wer macht das oder wer ist dafür verantwortlich? Und letztendlich ist die Qualitätskontrolle, die ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist, des CT-Teils ein Aspekt, der sicherlich von Radiologen und natürlich mit Hilfe von Medizinphysikern wahrgenommen werden muss. Was es hier für Ängste und Sorgen gibt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt weitergeht oder nicht weitergeht. Aber wir haben natürlich diverse Sorgen. Die Radiologie Missverhältnisse, Sie haben meine Tiers geändert, aber es ist schön geworden, Missverhältnis der Ausbildungsmöglichkeiten Nuklearmedizin und Radiologie. Es gibt hier einen Unterschied, es sind viermal so viele radiologische Ausbildungsmöglichkeiten oder fünfmal so viel wie in der Nuklearmedizin. Wir machen uns in der Fachgruppe der Radiologen Sorgen über einen sogenannten, sagen nennen wir es, Superfacharzt, der für morphologische und funktionelle Bildgebung zuständig ist und an denen, die nicht funktionelle Bildgebung und die nicht Bildfusion können, die guten und hochbezahlten Jobs und damit den Weg in die Bank wegnimmt. Und wir machen uns natürlich auch Sorgen über eine Teilbereichsradiologie. Anton hat das schon gesagt, in der Nacht, wo man keine Tracer hat, kann man den CT-Art verwenden, um damit andere Dinge zu untersuchen. Und es müssen ja nicht immer nur Kinder sein. Nun, ich verstehe auch, dass die Nuklearmedizin Sorgen hat. Sie glauben, sie haben Verlust von Methoden und die moderne MR und CT nimmt Dinge weg und letztendlich sind sie in diesem Spiel eine gewisse Minderheit und sie hier oben und es geht dazu, und vielleicht können wir das Video jetzt doch noch zeigen, dass wir, glaube ich, einen Weg und einen Modus Vivendi finden, der es erlaubt, in beiden Geschichten uns weiter fortzubilden und einen Modus Vivendi zu finden, der es uns erlaubt, fein und herzlich, lieb, ehrlich und auf wissenschaftlicher Basis miteinander umzugehen. Dann werden wir es, glaube ich, gut tun. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.